Letzte Woche war ich nicht da, weil ich in Rom war. Und zwar deswegen, weil unsere zwei Söhne eigentlich dort sein wollten, aber der eine konnte dann nicht. Und jetzt konnte ich so quasi nachrücken. Und das war so richtig eindrücklich, so die alten Gebäude zu sehen, das Kolosseum oder so. Und natürlich der Vatikan, das war natürlich ganz speziell. Denn wir als Freikirchler haben ja irgendwie doch auch unsere Wurzeln dort in der katholischen Kirche. Klar, wir haben da eine Abzweigung gemacht in der Reformation, ja gut, aber es gründet ja doch letztlich irgendwie in dem, was da drinnen gewesen ist. Der Katholizismus, der ist mir nicht fremd. Ich bin zwar freikirchlich aufgewachsen, aber ich war bei den Zürcher Sängerknaben und das war ein katholischer Chor. Und deswegen sind wir immer wieder mal in Messen dabei gewesen und da konnte man so nach vorne gehen und so ein Guetzli holen oder so die Oblate. Ich wusste ja nicht, was das ist, aber ich bin mit den anderen einfach mitgegangen. Und eines Tages hatten wir eine Konzertreise nach Rom und dann waren wir auch dort im Petersdom. Wir hatten eine Audienz beim Papst. Ich habe da noch ein Foto mitgenommen. Irgendwo da vorne bin ich da gesessen. Oh, das hat Eindruck gemacht. Und jetzt wieder mal dort zu sein nach so vielen Jahren, das war sehr, sehr eindrücklich. Also von dem her ist mir nicht fremd. Im Gymnasium hatten wir dann Geschichte und dann kam die Reformation dran. Das hat mich dann auch schon so fasziniert. Und dann im Studium sowieso, da habe ich viele Informationen auch über die katholische Kirche mitbekommen. Und dann während des Doktorates hatte ich viele Texte auch gelesen von Martin Luther selber. Sein Kampf auch, den er da hatte mit oder eben gegen die katholische Kirche. Von dem her war mir das alles nicht ganz so fremd. Und trotzdem, jetzt, wo ich dort war, hatte ich dann häufig Google gefragt, du, wie ist das eigentlich? Und dann habe ich das und das gelesen und habe so einen Messeablauf mal gelesen. Was geht eigentlich, warum, wie und was macht da der Priester? Ja, das war sehr eindrücklich. Und dann hat gerade eine Messe stattgefunden, so in einem Seitenflügel. Und dann hatten wir so ein bisschen aus Distanz heraus das so ein bisschen beobachtet, wie das dort gewesen ist. Und zu Hause hat es uns dann Wunder genommen. Und dann hatten wir die Weihnachtsmesse vom Papst Leo dem 14. gesehen. Und einfach mal zu schauen, wie läuft das dort eigentlich ab. Und diese Reise hat bei mir so zwei Dinge ausgelöst, so zwei Seiten. Die eine Seite ist, ich kann heute Martin Luther nochmals besser verstehen. Was hat er denn da jetzt kritisiert? Was war so sein Punkt, den er angegangen ist? Oder mir ist da aufgefallen, da wird um Vergebung gebeten, aber es kommt dann kein Zuspruch. Jawohl, dir ist vergeben. Etwas, was für uns selbstverständlich ist, aber das wird dort anders erlebt. Mir ist aufgefallen, dass ganz viel Werke der Nächstenliebe dazugehört. Also wenn du bei Gott bist, dann hat das diese Auswirkungen, wo ich dachte, nein, es ist der Glaube, der die Beziehung ausmacht, nicht das, was ich jetzt gegen außen in erster Linie bringe. Der ganze Personenkult ist mir aufgefallen, das kennen wir so nicht, ist dort ganz stark. Dann die ganzen Prunkbauten, ja, das ist ja phänomenal, was da gebaut wurde, aber im Hinterkopf wusste ich, das ist das Geld der Gläubigen, denen Ablass versprochen wurde. Das heißt, man konnte einen Ablassbrief kaufen, man zahlte Geld und dann wurde einem versprochen, dass die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und deswegen ist das Geld zusammengekommen. Also man ist in diesem Dom, weiß aber, das ist mit diesem Geld des Ablasses letztlich dann bezahlt geworden. Oder der Lobpreis der Gemeinde ist mir aufgefallen. Da gibt es schon so kleine Sequenzen, wo die Gemeinde mal etwas singt. Aber das ist jetzt nicht so ein freudiger Lobpreis. Und da kann man da mitmachen und da ruhig noch ein bisschen verlängern und so weiter, oder? Und das sind so kleine Sequenzen, ist mir aufgefallen. Und auch am Schluss, es wird zwar darauf hingewiesen, was Christus für uns getan hat, aber zu Christus selber können wir nur über Maria kommen. Ist mir aufgefallen. Hey, da haben wir ganz einen anderen Glauben. Letztlich fehlt dann da die Heilsgewissheit. Ich darf wissen, doch Gott hat vergeben und ich darf jetzt in dieser Beziehung mit Gott sein. Und so kam mir eine gewisse Schwerheit auch rüber, dass man immer wieder neu die Messe feiern muss, denn dann, wenn Eucharistie, wir würden dem Abendmahl sagen, gefeiert wird und man dann das Brot, die Oblade zu sich nimmt, dann nimmt man wieder Christus in sich auf. Und deswegen braucht es dann immer wieder die Messen, dass ich immer wissen kann, doch, Christus ist da. Aber das muss fortlaufend so sein. Ja, habe ich mit einer gewissen Schwernis da wahrgenommen. Aber es gibt auch die andere Seite, die mir Eindruck gemacht hat. Da im Petersdom, habt ihr das dann im Video gesehen von der Weihnachtsmesse, die haben das so prozessiert, sind da reingekommen und dann sind da die Messediener und dann die Priester und dann der Papst und alle mit schönen Kleidern. Das hat mich so an die Stiftshütte erinnert. Irgendwie kann man da auch auf diese Art und Weise Gott erleben, wie die da reinkommen und das kennen wir gar nicht. Und dann schöne Kleid. Gut, früher hatten wir noch Krawatte, ja. Heute haben wir nicht mal mehr die Krawatte. Aber das hat doch Eindruck gemacht. Und das, was mich am meisten fasziniert hatte, die Prozession, die da reinkam, die haben eine große silbrige Bibel in die Höhe gehalten und haben diese Bibel dann auf den Altar gelegt. Und als dann die Evangelienschriftlese kam und der Papst dann eine Predigt gehalten hat, hat er zuerst die Bibel geküsst. Muss ich sagen, also nicht, dass wir jetzt das da umsetzen sollten, da, aber es hat mir Eindruck gemacht, dass das Wort Gottes dermaßen einen Stellenwert hat. Das ist das, was Gott offenbart hat, hat mir Eindruck gemacht. Der ganze Weihrauch, ja, kennen wir nicht. Aber das Bewusstsein, ja, wir sind auch Sünder und deswegen weihen wir jetzt da das Gebäude und die Kanzel und so, ja, hat irgendwie doch Eindruck gemacht. Was für mich neu war das mit den Statuen. Oder man hatte da das Maria-Statue und Jesus als Kind, die Statue, hat man sich da so verneigt. Und ich bin reformatorisch aufgewachsen, dann ist das selbstverständlich Götzendienst, das macht man nicht. Aber jetzt habe ich da mitbekommen, nein, die beten nicht die Figur an, sondern die Person wird geehrt, die hinter der Person steht. Also wenn da auf dem Petersplatz auf der einen Seite da der Petrus und auf der rechten Seite der Paulus steht, dann geht es nicht darum, dass das jetzt Götzen sind, die angebetet werden, sondern man ehrt die Leute, die uns das Evangelium gebracht haben. Und das hat irgendwie doch auch Eindruck gemacht. Mir hat auch gefallen, dass die Sünden bekennen im Gottesdienst. Ja klar, vielleicht ist dann einfach die Routine, die da ist. Aber wann bekennen wir schon Sünden? Ist fast vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder auch diese Prunkbauten, eben das Kritische mit dem Ablass. Und trotzdem, man hat das Beste für Gott tun wollen. Jetzt machen wir diesem Gott eine große Ehre und wir bauen einen großen Dom und wir verschmücken das noch mit Gold und wir gehen da in die Details hinein, muss ich sagen, wow. Oder wir hatten von der reformierten Seite her den Bildersturm. Das heißt, zum Beispiel Zwingli bei uns in Zürich hatte dann gesagt, nur das Wort. Und alle Bilder kommen weg. Und darum sind ja auch heute noch die reformierten Kirchen, da hat es nichts. Und da geht aber auch etwas verloren. Nur das Wort. Und wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, wo das Wort gar nicht mehr so Bedeutung hat, weil wir so überschwemmt werden von Informationen, ja, dann haben wir fast nichts mehr. Zum Glück ist jetzt die Generation Worship gekommen, dass wenigstens der Worship da ist, wir Gott wieder erleben können. Ja, das sind so Zusammenhänge. Die Prunkbauten, man hat für Gott etwas tun wollen. Sixtinische Kapelle, wow. All die Gemälde, die da sind, hat mich total fasziniert. Ich war da am Sonntagmorgen um 7 Uhr, der Erste, der in den Dom hineinkam. Habe ich schnell das Foto gemacht, bevor die nächste Person da ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute, die da auch in der Schlange gestanden sind, ganz schnell nach links hinten in das Nebenschiff gegangen sind. Warum? Dort hat die erste Messe stattgefunden. Und es ist mir bewusst geworden, hey, das sind nicht Touristen wie ich, die einfach den Dom ansehen wollen, sondern das sind Gläubige, die bereits am Morgen um 7 die erste Messe wollen. Und da ist mir so eine Treue, eine Ernsthaftigkeit, auch eine gewisse Ehrfurcht, eine Hingabe entgegengekommen. Jawohl, wir sind dort. Und ich bin mir da fast komisch vorgekommen als Tourist, dass ich da sogar der Erste da gewesen bin. Ja, okay. Das heißt, wir können von anderen lernen, auch wenn wir jetzt nicht die Grundidee der katholischen Kirche übernehmen. Da haben wir einen freikirchlichen Hintergrund, aber wir können auch von gewissen Elementen lernen. Die haben mir zumindest Eindruck gemacht. So, aus dem Leben, das ist jetzt ganz direkt aus dem Leben gewesen. Die katholische Kirche, die ist mutig weitergegangen, obwohl die Reformation gekommen ist. Und das ist das Thema heute, einfach mutig weiter, mutig dranbleiben. Ich möchte mit euch einen Text ansehen aus der Apostelgeschichte 4 und möchte damit gleich weiterfahren von der Predigt vor zwei Wochen, die uns Joel Meyer gehalten hat. Er hat von Apostelgeschichte 3 gepredigt. Und da war doch der, der gelähmt war an der Stufe des Tempels. Seit Jahr und Tag lag der dort, der hat gebettelt. Und jetzt kam Pfingsten und nach Pfingsten hat der Heilige Geist dem Petrus und Johannes gesagt, den möchte ich jetzt heilen. Und sie hatten den Impuls aufgenommen, ihm Heilung zugesprochen und tatsächlich, der ist heil geworden. Wow, was hat das ausgelöst? Da waren doch alle zufrieden und jetzt ist gut. Ja, denkste, da war überhaupt nichts gut. Ich lese da Apostelgeschichte 4, die ersten 4 Verse. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ja, spannend. Jetzt wird da einer geheilt. Und die Oberen der Juden damals sind nicht happy. Warum denn nicht? Aber die hatten schon Mühe mit den Jüngern, denn Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Das kann ja gar nicht sein, der macht sich selber zu Gott, also den müssen wir umbringen. Jetzt hatten also die Oberen geschaut, dass Jesus ans Kreuz kam. Ja, jetzt hatten sie Ruhe. Ja, aber am dritten Tag ist Jesus auferstanden, an Ostern. Ja, das war jetzt schon ein bisschen schwierig, wie geht es denn jetzt weiter? Und nochmals 50 Tage später war Pfingsten und jetzt wird der Heilige Geist auf 120 Leute ausgegossen und irgendwie scheint es, dass all diese 120 auch diesen Power von Jesus haben. Aber jetzt wird es langsam schwierig. Inzwischen sind es 5000 geworden. Ja, und jetzt merken wir, jetzt wird es schwierig. Also wenn wir das jetzt nicht unterbinden, was kommt dann raus? Also dann wird diese Irrlehre sich immer mehr ausdehnen und dieser Nazarener, dieser Jesus würde dann noch mehr gefeiert. Also jetzt müssen wir etwas unternehmen. Jetzt war es schon Abend, dann haben sie Petrus und Johannes da mal gefangen gesetzt. Die Gemeinde hat sicher für sie gebetet, aber der nächste Tag kam. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Denn dass ein Wunder geschehen ist mit diesem Gelähmten, das kann man ja nicht abstreiten. Und das ganze Volk hat es ja gefeiert. Was machen wir jetzt? Es war ja auch nicht verboten, ein Wunder zu verkündigen. Wie können wir jetzt die unterbinden? Und jetzt heißt es da in Vers 17 von Kapitel 4, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. So, das hatten die sich zueinander gesagt, mit dem Hintergrund, wenn wir als Sanhedrin, das ist so diese oberste Leiterschaft von 71 Leuten gewesen, wenn der Sanhedrin etwas verbietet und jetzt würden sie es doch nochmals machen, dann haben sie ein Gebot übertreten. Oder dann könnte man konsequent sein. Jetzt geht es noch nicht, jetzt muss man sie noch weglassen, aber sie dürfen es nie wieder machen. Das war so die Idee. Ja, wie haben die reagiert? Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört hatten. Ja, das finde ich stark. Die hatten sich da nicht auseinanderbringen lassen, nein, wir bleiben da dran. Oder wenn wir sollen uns grundsätzlich ja dem Staat unterordnen, Römer 13. Aber wenn jetzt der Staat oder der König eine Ungerechtigkeit fordert gegen Gott, dann umschiffen wir die Obrigkeit und stellen uns direkt Gott unter. Und das hatten die da gemacht. Dann hatten sie eben direkt Gott gehorcht und nicht das, was der Sanhedrin dann wollte. Also, wir fahren so weiter. Also, was ist jetzt da die Situation? Da war also der Johannes, der Petrus, die waren da jetzt unterwegs. Und jetzt hatten die da Opposition erhalten. Das sind also jetzt da die der Sanhedrin, da diese Oberen von da. Ja, wie geht man in der Situation um? Wir kennen das ja vielleicht, dass so jemand kommt, sich aufblustert und uns einschüchtert. Was machen wir dann? Oder meistens ist es einem unangenehm und man zieht sich dann zurück, man geht in die Anpassung, man lässt mal laufen, man möchte ja keinen Konflikt haben, wie kommt das noch raus? Also ist doch naheliegend, dass die dann einfach sagen, oh ja, Entschuldigung, okay, wir machen das nie mehr, kein Problem, ihr seid da ja die Chefe. So kam es nicht. Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, also Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Ja, das war jetzt für die Gemeinde gar nicht so einfach. Denn Petrus und Johannes, das waren die beiden Hauptleiter. Also der Petrus, der hatte die Schlüssel erhalten von Jesus für das Himmelreich. Und der Johannes, der lag an der Brust Jesu. Das war so der Lieblingsjünger. Und wenn die zwei Leiter jetzt trotzdem weiter die Botschaft weitergeben würden, dann würden sie ja gefangen gesetzt, vielleicht sogar umgebracht. Das ist jetzt schwierig. Und wenn wir jetzt als Gemeinde die Botschaft weitergeben, ja, dann schlägt es ja vielleicht auch auf uns über. Also jetzt muss ich plötzlich aufpassen, ich darf nichts mehr machen, sonst komme ich dann auch noch ins Gefängnis. Was macht man in einer solchen Situation? Ja, beten. Beten ist immer richtig, ist immer das Erste. Du kennst natürlich die Geschichte, hä? Jetzt hast du mir den Joke genommen. So, also die ballern da, hä? So, was macht man jetzt? Und die haben jetzt da erzählt und ja, wir hätten vielleicht jetzt Angst zum Beispiel. Ja, was haben die da gemacht? Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Oh, wie klingt es, wenn die Gemeinde einmütig die Stimme zu Gott erhebt? Also da sitzt da die Gemeinde und jetzt erheben die einmütig die Stimme zu Gott. Wie klingt das? Wir sind da Schweizer, oder? Das kennen wir nicht so. Aber ich war mal in einer Latino-Gruppe, die hatten da Gebetsnacht gemacht. Ey, das war laut! Und dann hat jeder Volldampf gegeben und der eine den anderen angesteckt und die ganze Gruppe, hey, das hat irgendwo Eindruck gemacht. Das war Volldampf! Und sie haben miteinander die Stimme erhoben. Ja, wir sind da als Schweizer dann ganz, ganz leise, mit der Gefahr, dass dann der Gedanke auch wegspringt. Bete mal zumindest so halblaut, dass du dich hören kannst. Was betest du dann? Oder das ist noch ganz peinlich, oder? Denn dann merkt man, oppla, der Gedanke ist immer schnell wieder weg. Es hat etwas Gutes, wenn man auch laut betet oder zumindest so, dass man sich hören kann. Wir wissen jetzt nicht genau, wie die gebetet hatten. Vielleicht gab es einen Vorbeter, der irgendwie so mal ein Thema gebracht hat und dann hat die Gemeinde dafür gebetet oder wie auch immer. Aber die Gemeinde miteinander war im Gebet. Also die hatten sich jetzt da nicht runterkriegen lassen, sondern die hatten den Blick jetzt nach oben gerichtet. Okay, wir beten zu unserem Gott. Und da geht es weiter in Vers 24. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Ja, was beten die als Erstes? Sie sagen als Erstes einmal, da ist ja dieser große Gott. Und der hat ja die ganze Welt gemacht. Und das, was Sie da beten, das ist an sich ein Zitat aus den 10 Geboten. Denn beim 4. Gebot, wo es um den Sabbat geht, heißt es, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist so die Stelle, wo Sie sich darauf berufen. Wir wissen, wir haben einen Gott. Und der steht darüber, hey, was wollen dann da schon die anderen? Und jetzt wird zuerst mal Gott gelobt. Und er wird proklamiert. Ja, wie würden wir vielleicht beten? Och, Herr, du siehst die Not. Es ist so schlimm. Unsere Leiter sind da gefangen gesetzt worden. Hilf, dass das nie mehr geschieht. Und bewahre uns, dass nicht wir auch und so und so. Und so. Und dann hätten wir gegen das gebetet. Aber das haben sie nicht gemacht. Sondern die haben da eine Trennung gemacht. Und gesagt, das ist mir jetzt gerade mal Schnupse, was die da sagen. Wir beten nach oben. Wir proklamieren Gott. Wir machen uns bewusst, wer ist dieser Gott? Der ist ja groß, der hatte die Welt geschaffen. Wenn der doch die Welt gemacht hat, ist es nicht so, dass dieser Gott auch mit diesen Leuten zusammenkommt? Das geht doch. Also, wir brauchen uns da gar nicht dahin, gegen diese zu beten. Nicht nötig. Wir beten diesen Gott an. Also, du hast Himmel und Erde gemacht. Vers 25, du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt. Doppelpunkt, und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 2. Das ist jetzt spannend. Jetzt beruft die Gemeinde sich auf das Wort Gottes. Also jetzt zitieren die da Psalm 2. So, jetzt berufen die sich da auf das Wort und du sagen, du hast doch gesagt. Jetzt ist spannend, was die da sagen. Die sagen, König David, der war so etwa 1000 vor Christus, der hat das geschrieben, was sie jetzt dann gleich zitieren. Aber gleichzeitig waren sie sich bewusst, das war gar nicht der König David, der das geschrieben hat. Ja, äußerlich schon. Aber es ist das Wort Gottes. Das heißt, Gott hat das Wort eingegeben. Und wenn Sie sich jetzt auf das Wort Gottes stützen, dann ist das, dass Sie sich auf das stützen, was Gott gesagt hat, nicht was der Mensch gesagt hat. Wow. Weißt du, wenn die Bibel diese Bedeutung hat, dass man sagen kann, es steht geschrieben, so hat der Jesus häufig geantwortet, wenn irgendwas war, es steht geschrieben. Wenn ich weiß, das ist das Wort Gottes, dann kann ich voll Dampf darauf stützen. Wenn ich mir unsicher bin, ist das wirklich, dann bin ich darüber und fange an kritisieren, ich verstehe das nicht, das stimmt sicher nicht. Es braucht im Glaubensleben der Moment, wo der Tausch stattfindet, wo ich sage, das Wort Gottes ist von Gott. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann habe ich es noch nicht verstanden, aber ich bin darunter. Denn sonst kann ich mich nicht darauf stützen und sagen, es steht geschrieben. Und genau das hatten die gemacht, dass sie gesagt haben, David hat gesagt, aber es ist ja nicht David, sondern es ist Gott und deswegen spricht Gott durch die Bibel zu den Menschen. Wow, dann haben wir ein ganz anderes Werkzeug, wenn wir uns auf das Wort stützen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen. Unser Sohn, der fährt mit dem Zug zur Arbeit und dann, also einmal in der Woche kommt dann so ein SMS, du, ich bin gerade da, was heißt das? Und dann sind wir da am Schreiben oder am Telefonieren und dann macht er so seine stille Zeit während des Zuges oder im Zug. Und dann ist ganz interessant, das ist so toll, das Wort Gottes lesen, dass man in der Situation drinnen sich darauf berufen kann und sagen kann, du hast doch gesagt. Und deswegen ist es so. Und das merken wir da in der Gemeinde. Die hatten nicht den Kampf gegen die anderen, das war nicht interessant. Sondern die stützten sich auf das Wort Gottes. David hat doch gesagt, aber es ist nicht David, sondern der Heilige Geist. Und deswegen stütze ich mich darauf. Wow, das gefällt mir. Und jetzt kommt da das Zitat aus Psalm 2. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Ja, spannend, dass bereits König David vom Gesalbten spricht. Gesalbten, auf Griechisch Christus, das ist Jesus. Also David hat bereits gesagt, es kommt dann dieser Messias, Jesus, und der wird dann verfolgt. Und jetzt zitieren die da diesen Psalm 2 und sagen, ja, ja, das hat ja David schon vorausgesagt, das ist ja ganz normal, Gott hat alles im Griff. Sie stützen sich auf das Wort. Und interessant ist jetzt, wenn wir den Psalm 2 lesen, das sind jetzt nur die ersten zwei Verse da zitiert, aber wenn wir den Psalm weiterlesen, sehen wir, Psalm 2 ist ein Spottpsalm. Es heißt im Psalm 2, Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Wenn also Gott sieht, dass es da Leute gibt, die gegen ihn kämpfen, was macht Gott? Hat er Angst? Lässt er sich einschüchtern? Da lacht Gott im Himmel, weil er weiß, ja, ja. Und darauf beruft sich die Gemeinde. Hey, unser Gott ist stark. Und wenn die jetzt da angegriffen werden, die Leiter, dann halten wir uns an das Wort. Und das Wort stützt uns. So gut. Und das dürfen wir auch machen. Vers 27, wahrhaft, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Ja, das finde ich eine Runde interessant. Jetzt sagen sie, jawohl, das ist da gewesen. Und das ist nicht einfach. Und sie haben es auch nicht begriffen. Jetzt hat Jesus doch gesagt, er sei der Messias und jetzt stirbt er. Ja, das war wirklich komisch. Aber jetzt machen sie sich bewusst, was da am Kreuz geschehen ist, ist das, was Gott von Anfang an schon vorausgeplant hatte. Da ist Gott nichts entglitten. Das heißt, er weiß, die Gemeinde weiß, die Leute da, die hat Gott dermaßen bei sich im Griff, da passiert nichts. Die können noch so toben. Es ist alles in Gottes Hand. Und wenn wir das wissen, es geschieht nichts, was irgendwie bei Gott da vorbeigehen würde. Alles geht bei Gott vorbei. Alles ist er am Steuern. Ich begreife es vielleicht nicht. Hey, dann geht es uns schon besser. Und die Gemeinde hat sich an Gott festgeklammert, weil sie wussten, Gott weiß, was er tut. Und Gott macht keine Fehler. Ich verstehe es vielleicht nicht, aber vorwärts. Oh, so gut. Also, die haben da so gebetet. Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Ja, die Situation ist da. Es wird nicht geleugnet, dass alles easy peasy ist. Nein, nein, das nicht. Aber jetzt hatten die doch tatsächlich den Mut zu sagen, hey Gott, wiederhole so ein Wunder, wie es eben gerade mit dem Gelähmten da auf der Treppe des Tempels geschehen ist. Mach doch einfach noch mal ein paar so Dinge. Dann merken es dann die anderen schon, dass Gott recht hat. Hey, und so dürfen wir, so sollen wir beten, dass Gott sich offenbart, dass gewisse Dinge sich lösen, dass auch übernatürlich etwas geschehen kann, dass Menschen gesund werden. Wir brauchen ja keine Angst zu haben, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Denn heilen tut es sowieso Gott. Ich bin ja nur das Werkzeug. Also, wir dürfen dienen und der Herr ist ja am Wirken. Die hatten Mut. Also nicht Gott und Hilf und schwierig und sondern jawohl, es ist, aber mache du. So gut. Wow. Vers 30, strecke dazu deine Hand aus zu Heilungen und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ah, das ist gut. Also wiederhol da etwas von dem, was gewesen ist. Und jetzt reagiert Gott, Vers 31, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Was ist geschehen? Weil die Situation da war, hat der Heilige Geist sie neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist jetzt eine komische Aussage, denn Pfingsten war ja eben gerade, die waren ja damals, Kapitel 2, Vers 4, bereits erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Warum jetzt noch einmal? Aber sie hatten ja gebetet, gib den Knechten, also den beiden Leitern, dass sie weiterhin in Freimut vorwärts gehen können. Ja, warum wurde das gebetet? Weil die Gemeinde wusste, manchmal sind wir nicht ganz so in dieser Freiheit drinnen. Ja, theoretisch schon. Aber im Alltag drinnen kommt es eben manchmal so, wie Epheser 4, Vers 30 sagt, dass der Heilige Geist gedämpft wird. 1. Thessaloniker 5, 19. Wir sollen den Geist nicht auslöschen. Aber weil das manchmal passiert und die Fülle nicht mehr ganz da ist, brauchen wir wieder ein solches Erlebnis und dann können wir wieder neu erfüllt sein mit dem Geist Gottes. Mit der Fülle des Geistes kann man sich gegen oben ausrichten. Wenn wir nicht erfüllt sind, dann lassen wir uns schnell von der Angst überwältigen. Und darum brauchen wir ab und zu dieses Gebet. Gott, gib auch mir weiterhin die Freimütigkeit, dass ich dranbleiben kann. Dranbleiben kann. Und das würde dann bedeuten, wir gehen mutig weiter. Mutig weiter. Um das Beispiel der katholischen Kirche zu nehmen, die hatten dann die Reformation als Gegendruck, aber die Kirche ging einfach mutig weiter. So, jetzt mache ich nicht die Werbung für die katholische Kirche, aber an diesem Punkt haben sie es durchgezogen. Das ist gut. So, lasst uns beten, dass wir Mut haben, dran zu bleiben, dass wir Mut haben, nicht die Feinde zu sehen, nicht die Kritik zu sehen, sondern diesen lebendigen Gott, Vater im Himmel, du bist der große Gott. Du hast Himmel und Erde geschaffen und alles ist in deiner Hand. Und es mag noch so viel Kritik und Unvermögen da sein. Gott, du bist größer. Danke für dieses Beispiel der Gemeinde, wie die gerungen hatten und sich auf dein Wort gestützt hatten. Jesus, brenne es in unsere Herzen hinein, dass wir ebenso unser Glaubensleben führen. In der tiefen Verbindung und im Glauben zu dir. Im Wissen, dass du uns vergeben hast, dass wir Zugang haben und jetzt setzen wir um. Vater, brenne es uns ein. Gib uns Hunger nach deinem Wort, dass wir dein Wort lesen, gar nicht anders können und uns dann darauf stützen können, dass das Vertrauen groß ist auf dein Wort, denn du hast dich offenbart, du hast geredet. Komm, Geist Gottes. Und ich bitte für solche, die gerade am Stehen sind, wo es schwierig ist, wo Druck ist. Vater im Himmel, zeige den Blick nach oben, dass wir nicht in der Situation stehen, nicht gegen das Böse kämpfen, sondern nahe bei dir sind. Dass wir aufsehen können zu dir. Stärke, Jesus.